Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky90, die Fußballdebatte. Es ist irgendwie beruhigend. Die Bayern sind doch von dieser Welt und zeigten sich von ihrer menschlichen Seite. 1:2 hieß es gegen den FC Augsburg. Die erste Bundesliga-Niederlage der Münchner in dieser Saison. Die erste nach 27 Spielen. Eine Sensation als Mutmacher für die Liga und ein ungewohntes Gefühl für die Münchner. Das sind unsere Themen. Frust bei den Bayern. Sinkflug der Adler, wieder 3 Gegentore bei der Niederlage gegen Hoffenheim und die 2 BVB-Gesichter gnadenlos unterlegen bei Tottenham in der Champions League und souverän gestern bei Union. Sie haben noch 8 Punkte Rückstand auf die Bayern. Nur, dass wir das einmal ganz kurz erwähnt haben. All das und viel mehr wollen wir besprechen in und mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Didi Hamann, viel im Einsatz an diesem Wochenende. Am Freitag in Hamburg beim Derby, gestern beim Topspiel als Vertreter von Lothar Matthäus, der dafür hier im Studio war. Und heute bei uns Roger Schmidt, glaubt er, würde gut zur Eintracht passen. Ein herzliches Willkommen an Tim Steiten, der unter anderem tätig war bei Werder Bremen, bei Bayer Leverkusen, dort mitdesignte am Meisterkader 2024. Florian Wirtz zu den Leverkusern mitlotste und zuletzt technischer Direktor in der Premier League war bei West Ham United. Herzlich willkommen an Herbert Bruchhagen, ein Urgestein der Liga, unter anderem 13 Jahre bei Eintracht Frankfurt. Und er hat verraten vor kurzem in einem Interview, der Job des Managers ist gar nicht so anstrengend. Deshalb, Herbert, siehst du auch immer noch so frisch aus,
naja,
wenn ich mir diese Bemerkung
erlauben
darf.
Vergleichsweise.
Genau. Und Michael Leopold, seit über 25 Jahren arbeitet er unter anderem als Moderator bei Sky mit Didi Hamann gemeinsam im Regelfall am Sonnabendnachmittag unter anderem. Ihr seid nicht immer einer Meinung, das verspricht viel Spannung für heute. Und Leo glaubt, den Frankfurtern fehlt eine sportliche Achse und noch viel mehr. Man könnte sagen, auch der Trainer, da können wir ja vielleicht ein bisschen helfen, das werden wir auf alle Fälle diskutieren. Herr Steiten, war Florian Wirtz der vielleicht spannendste Spieler, den Sie bisher in Ihrem intensiven Leben als Scout gescoutet und gesichtet haben?
Ja, spannendsten auf jeden Fall, weil das einfach ein sehr junges Alter war damals. Mhm. Und wenn man sich jetzt die Entwicklung anschaut, dann kann man schon sagen, dass das definitiv die spannendste Entwicklung eines Spielers war. Ja, definitiv.
Ja. Ja. Wenn man ganz kurz auf die Premier League schaut, hat man ja immer so den Eindruck, dort schwimmen alle im Geld. Ist das das Paradies für einen technischen Direktor?
Nein, also die Suche nach Spielern ist die gleiche wie auch in Deutschland. Man hat einfach mehr finanzielle Möglichkeiten, kann also dementsprechend mehr umsetzen. Aber die Suche an sich, das Scouting an sich, ist eigentlich das Gleiche. Gleiche Prozesse, gleichen Abläufe. Aber klar hast du natürlich andere Möglichkeiten, das umzusetzen.
Wir wollen auf Ihre Expertise zurückgreifen. Unter anderem nachher auch noch ein Sätzchen über Werder Bremen. Unter anderem verlieren. Herbert, wer wird denn Trainer bei Eintracht Frankfurt?
Das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Ich denke, dass Markus Krösche sich Gedanken macht. Und wenn ich jetzt gerade höre, Roger Schmidt sei ein Kandidat, dann erinnere ich mich, vor 8 oder 9 Jahren habe ich mich mit Roger Schmidt getroffen in der Klosterpforte. Wir haben über einen Trainervertrag gesprochen. Wir waren weit fortgeschritten. Dann hat er mich auch noch mal angerufen und mir mitgeteilt, dass er zu Leverkusen geht.
Aha.
So ist das. So einfach ist
das. So ist das?
Ja, so kann es
sein.
Müsste
ich die Geschichte kennen, dass Roger Schmidt beinahe bei der Eintracht gelandet wäre oder ist die neu?
Das habe ich nur. Warum soll ich das? Nur weil ich gerade den Namen höre mit Eintracht, da fällt mir das natürlich spontan ein.
Ja, aber ich habe aktuell nicht den Eindruck, dass er unbedingt zurück in den Vereinsfußball will.
Das kann ich nie einschätzen.
Wen würdest du holen? Du darfst nur nicht Friedhelm Funkel sein.
Ja, gut, Friedhelm Funkel.
Das darfst du auch sagen.
Die große Zeit von Friedhelm Funkel kommt ja immer im März.
Ja, das stimmt.
Ja, wenn die Not entsteht in der Bundesliga, dann ist Friedhelm da. Wen würde ich holen? Die wichtigste Entscheidung, Qualität, haben sehr viele, die den Trainerberuf oder die als Kandidaten zur Verfügung stehen. Aber Markus Krösche kann nur allein entscheiden, wer zu diesem Team passt. Du musst ja auch immer das Klientel sehen. Du musst den Charakter der Mannschaft sehen, um das abzustimmen mit der Persönlichkeit des Trainers. Und das erfordert sehr viel Überlegungen und das wird er auch machen. Deswegen ist ja jetzt, sage ich mal, 10 Tage ein Interregnum. Und das spricht dafür, dass er sich sehr viele Gedanken macht. Er muss es entscheiden.
Das war jetzt kein Name.
Ja, aber er braucht auch meinen Rat nicht. Weil ich nämlich die Mannschaft nicht mehr kenne und nicht mehr einschätzen kann. Ich dachte, wenn ich das so sage, wäre das beantwortet.
Na, also ich werde es nachher noch mal versuchen, Interregnum, so eine Art Zwischenregierung, wenn ich das jetzt mal so frei übersetzen darf. Eintracht werden wir gleich vertiefen, sprechen über die Bayern, die verloren haben. Ist der FCA in Anspielung auf das berühmte Zitat von Sandro Wagner doch auf Augenhöhe, jedenfalls an einem Nachmittag mit den Bayern gewesen?
Ja, wir haben das Zitat ja sofort rausgeholt gestern. So gesehen hat er recht gehabt, Sandro. Was ganz interessant war, ich war am Dienstag beruflich in Augsburg und ich hatte tatsächlich den Eindruck, und das ist ja die große Kunst, dass die wirklich dran geglaubt haben. Und es ist ja ein Unterschied zu sagen, ich glaube dran, oder es dann auch im Platz auch mit Mut zu untermauern. Und ich hatte tatsächlich am Dienstag schon das Gefühl, die haben was vor, dass es dann so kommt. Ist natürlich nicht absehbar, aber sie haben nicht unverdient gewonnen. Sehr gut gespielt, wie ich finde. Sehr mutig gespielt. Serie beendet, der Bayern.
Hat Sie das sehr überrascht?
Ja, schon. Aber andererseits, wenn man sieht, wie viele Spiele Bayern München auch jetzt gewonnen hat und nicht verloren hat, war auch klar, dass irgendwann vielleicht auch mal dieses Momentum kommt. Und dann, finde ich, ist ein Verein wie Augsburg, ein Mannschaft wie Augsburg schon auch prädestiniert dafür. Weil die einfach auch natürlich, dass wir jetzt nicht abwertend klingen, aber auch kaum andere Möglichkeiten haben. Du musst mutig sein. Wenn du dich reinschätzt als Augsburg, dann hast du keine Chance. Du musst nach vorne gehen, auch vorne auch raufgehen. Deswegen überrascht schon, aufgrund der qualitativen Unterschiede. Aber dass irgendwann dieser Moment kommt, war schon auch abzusehen.
Didi, war das ein Ausrutscher der Bayern oder mehr?
Das werden jetzt die nächsten Wochen zeigen. Also mich hat überrascht, dass es der FCA war. Sie haben letzte Woche gespielt gegen Union. Sehr schlechtes Spiel, wo sie zum Schluss den Ausgleich bekommen. Und sie hingen ja da unten drin. Also sie waren ja sind jetzt nicht mehr in akuter Abstiegsgefahr, aber sie waren ja da unten drin gehangen. Und dann nach München zu fahren, das Spiel zu gewinnen, das war schon überraschend. Dass die Bayern mal verlieren in den nächsten Wochen, habe ich irgendwo erwartet, weil natürlich Warnschüsse da waren in den letzten Wochen und Monaten. Sie haben gegen Köln zweimal im Pokal, einmal in der Liga, hatten sie großes Spielglück. Da war das Spiel gegen Mainz, da müssen sie in Leipzig wahrscheinlich 3-0 hinten sein zur Halbzeit. Das heißt, das war jetzt nicht wirklich überraschend, weil die Leistungen seit Paris waren nicht dieselben wie vorher. Und ob das ein Ausrutscher war, werden wir sehen. Ich habe im Herbst schon gesagt, die Laufleistungen überraschen mich, wenn du im Paphos 4 oder 5-0 gewinnst und 10 Kilometer mehr läufst wie der Gegner ohne Grund. Dann geht das für mich nicht auf Dauer gut. Und wie das jetzt kommen wird, wir sehen, sie haben die Club-WM gespielt, hatten kurze Pause, hatten jetzt noch mal eine Woche. Ob die Woche gereicht hat jetzt um Weihnachten oder 10 Tage, glaube ich, den längsten Urlaub gehabt von allen Bundesligisten, das werden wir jetzt sehen. Aber ich glaube schon, dass das jetzt unruhige Wochen werden könnten. Es kommt der HSV, Hoffenheim, dann hast du Leipzig im Pokal, also es kommen schwere Spiele.
Champions League, PSV, Eindhoven. Und Julia Lammertsch hat bei uns bei Social Media mal nachgeschaut. Julia, so die ersten Reaktionen auf diese dann doch überraschende Niederlage der Bayern im Netz.
Ja, Patrick, fast hätten sie das Jubiläum geschafft. Ein Jahr ohne Bundesliga-Niederlage. Aber gestern nach 322 Tagen ist dann diese beeindruckende Serie zu Ende gegangen von 27 ungeschlagenen Bundesligaspielen. Es war die erste Niederlage seit dem 8. März 2025. Damals gegen den VfL Bochum. Damals auch ein Heimspiel gewesen. Und es gibt tatsächlich sehr viele amüsante Reaktionen dazu im Netz. Hier sehen wir einmal ein sehr oft genutztes Meme. Arsenal und Augsburg können sich die Hände schütteln, denn sie sind die beiden Teams, die den deutschen Rekordmeister in dieser Saison bislang bezwingen konnten. Außerdem hat sich natürlich Bayer Leverkusen gleich mal hervorgehoben. Wir sind und bleiben auch erstmal die einzigen Ungeschlagenen einer Bundesliga-Saison, die Werkself auf dieser Liste als einziges vertreten. Und der FCA hat auf seinem internationalen Account noch diesen schönen Chatverlauf hergezaubert. Der Absender fragt, wann kommst du? Als Antwort wird der Kane-Sticker geschickt. Die Frage danach, was zum Teufel bedeutet das? Ja, es bedeutet, ich tauche nicht auf, natürlich bezogen darauf, dass er nicht vor dem FCA-Tor so aufgetaucht ist, wie er sich das vorgestellt hatte. Torlos geblieben, Harry Kane am 19. Bundesligaspieltag.
Müssen Sie sich eigentlich erst wieder umstellen, wenn Sie aus der Premier League auf die Bundesliga gucken? In der Premier League gibt es 3, 4, 5 Titelkandidaten im Regelfall. Und in der Bundesliga halt aktuell im Grunde fast nur die Bayern.
Ja, das ist schon eine andere Qualität in der Premier League, definitiv. Das ist schon einfach eine andere Dichte an Topspielern. Deswegen auch natürlich eine ganz andere Anzahl an Mannschaften, die einfach auch in die Mannschaft mitspielen. Ist schon ungewohnt, aber trotzdem muss sich die Bundesliga nicht verstecken. Trotzdem sind es spannende Spiele, trotzdem finde ich es immer noch, auch wenn die Bayern natürlich einfach herausragend sind, bin ich jetzt weit davon entfernt, dass ich sage, die Bundesliga ist irgendwie unattraktiv und die Premier League ist das Nonplusultra von allem. Aber klar, es ist eine andere Hausnummer,
ja. Ja, und gestern haben wir auf alle Fälle festgestellt, Vinkovic-Čanić, dass es sogar bei den Bayern manchmal anders kommt, als man denkt.
Wer sich zur Allianz Arena begibt, weiß gemeinhin, womit er zu rechnen hat. Mit Bayern-Siegen nämlich in der Regel deutlich. Und angereiste Gegner formulieren ihre Erwartungen entsprechend zurückhaltend. Gern auch garniert mit einem selbstironisch wirkenden Schmunzeln.
Wenn man irgendwann mal 5 Jahre nach vorne schaut, dann gibt es so ein paar Tage, an die man sich immer gern wieder zurückerinnert. Und so ein Do You Remember Day fände ich eigentlich ganz cool, wenn wir heute gestalten könnten.
Zunächst sieht es nicht so aus, als sollte Ungewöhnliches geschehen. Die in der Liga Unbesiegten gehen in Führung. Die Augsburger unter Manuel Baum, der noch nie gegen die Bayern gewann, treffen kurz vor der Pause nur die Latte. Und eigentlich schlägt ja dann der FC Bayern in Halbzeit 2 gnadenlos zu. Diesmal aber nicht.
Ich würde sagen, dass wir es in der zweiten Halbzeit nicht geschafft haben, das Energielevel zu matchen.
Aber warum nicht?
Ja, weil wir es einfach nicht hingekriegt haben. Da gibt es gar keinen Grund für, woran man das jetzt festmachen kann.
Ein Anhaltspunkt vielleicht. Die Bayern erlauben dem Gegner, aktiver zu sein, als es ihnen am Ende gut tut.
Vielleicht ist man sich zu sicher dann in der Bundesliga. Natürlich ist ein bisschen Nachlässigkeit zu sehen. 17 Abschlüsse der Leipziger letzten Samstag, dieses Mal 16.
Mutiger FCA trifft auf, was für Bayern genau? Überspielt? Leichtsinnig? Formschwach?
Was hat denn gefehlt?
Ja, schon so ein bisschen der Hunger. Ich fand, wir waren nicht ganz so frisch. Waren jetzt über 90 Minuten nicht so, dass wir ein konstantes Spiel gefunden haben. Dann war Augsburg gerade hinten raus ein bisschen griffiger als wir und dementsprechend haben wir es auch noch hergegeben.
Und das ging so. Tah und Urbig fehlerhaft. Kopfball, Chavez, Winterneuzugang aus Hoffenheim, 1:1. Dann das für die Bayern wohl Überraschende. Der FCA macht weiter, sucht seine Chance und findet den Siegtreffer. Der Rest ist schnell erzählt. Augsburg-Dusel in der letzten Aktion des Spiels. Abpfiff und, um es kurz zu fassen,
Gratulation Augsburg. Wir haben verloren, die haben 3 Punkte, wir nicht.
Einer aber hatte es ja geahnt, gehofft. Na, für nicht ganz unmöglich gehalten wenigstens.
Du hast vorher gesagt, wir brauchen ein Day to Remember. War das heute einer? Ist das einer?
Ja, brutal. Also mir ist tatsächlich in der Besprechung gefallen. Und das Erste, was die Spieler mir jetzt in der Kabine gesagt haben, Coach, Day to Remember, 24.01. In 5 Jahren treffen wir uns wieder.
Augsburg feiert einen Überraschungssieg. Die Bayern werden, so viel ist sicher, nicht ungeschlagen Meister werden. Schlimm?
Nein, wenn wir jetzt noch wieder 10 Monate ungeschlagen bleiben, dann ist alles in Ordnung für mich.
Alles in Ordnung für alle irgendwie. Hat man auch nicht oft. Vor allem nicht nach Spielen in der Allianz Arena.
A day to remember. Das ist hängen geblieben, Herbert. Und kann man sagen, ohne Häme, es ist eine gute Nachricht für die Liga, dass die Bayern doch schlagbar sind?
Ja, das kann man schon sagen. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass der HSV, es muss ja nicht unbedingt eine süddeutsche Bruderschaft sein, denn es ist ja nun schon häufig geschehen, dass die Bayern in Augsburg mal Punkte lassen. Und ich hätte lieber gesehen, dass der HSV den Bayern die erste Niederlage beigebracht hätte. Aber für die Bundesliga ist es natürlich gut. Und ein bisschen, wobei ich das selbst nicht glaube, aber Dortmund ist ja jetzt durch den 3-0-Ergebnis herangerückt. Und das macht sich viel besser, als wenn dort 12, 15 Punkte am Ende die Bayern weglaufen.
Ich will Herbert nicht zu nahe treten, aber ich bin mir nicht sicher, ob zwischen Schwaben und Oberbayern sowas wie eine süddeutsche Bruderschaft besteht. Aber das ist ein anderes Thema. Aber was du schon ansprichst mit BVB, du musst ja so denken als Dortmunder. Also klar, du musst jetzt gucken. Und ich finde, das ist deine Pflicht, dass du sagst, bis wir am 24. gegen die Bayern spielen, darf der Abstand nicht größer werden. Dann müssen wir jetzt zu Hause schlagen und dann schauen wir mal, ob noch was geht. Ich halte es nicht für sehr realistisch, aber ich finde, bei Serie wird ja andeutet, es ist ja die Pflicht, wenn du für den BVB spielst, dass du das so denkst.
Aber schauen wir schon nochmal auf das, was gestern passiert ist. Alle sagen ja immer, Freu, wir müssen mutig sein, wir müssen schnell umschalten. Warum hat der FCA diese Idee dann in die Realität umsetzen können?
Ich glaube schon, dass da eben auch viel intrinsische Motivation mit dabei war. Und das, was ich sage, Sie haben ja auch eben im Vorfeld auch immer wieder betont, wenn wir nicht an uns glauben, wer wäre denn dann? Und das ist ja wirklich so ein Spiel. Ne? Du fährst nach München, alle sagen, naja, 5, 6, 7, wie viele werden es? Und aus dieser Motivation, glaube ich, haben sie tatsächlich auch Kraft geschöpft. Und ich sage, die größte Leistung ist es dann auch vom Trainer und natürlich auch von den Spielern, eben diesen Glauben dann auch wirklich auf den Platz zu bringen und es eben nicht nur zu sagen, sondern es auch eben Situation für Situation zu untermauern und sagen, hey, wir sind da. Und vielleicht sind die Bayern heute nicht auf dem Energielevel, auf dem sie sonst sind. Und dann waren sie da.
Ja, hat man hier wie beispielsweise beim 1-2 dann eben auch Schwachstellen der Bayern gesehen, wenn man selber sehr stark und sehr gut ins Tempo kommt?
Ja, Schwachstellen, weiß ich nicht. Was nur ganz klar ist, wenn du gegen Bayern München gewinnen willst, dann musst
Anfälligkeit.
Du, genau, ja, dann musst du einfach gucken, einen Tag zu erwischen, wo die Bayern einfach genau von diesem Energielevel nicht ganz oben sind. Und das hat der Kimmich auch selber gesagt. Sie waren einfach nicht so geil. Sie waren nicht so auf diesem Level, wie sie sonst sind. Und das hat, glaube ich, Augsburg ausgenutzt. Aber es das heißt nicht, dass jetzt Augsburg das schlecht gespielt hat und Bayern noch schlechter. Ich finde, die haben Augsburg uns gut gemacht. Aber Bayern waren einfach nicht auf diesem Niveau, wo sie sonst waren. Und dann passiert sowas halt.
Ja, und dann fällt halt der letzte Ball an die Latte, geht an den Knick und nicht rein. Und
ja, aber da haben sie oft genug auch späte Tore geschossen bei Union Berlin gegen Mainz. Und ich glaube schon, dass die letzten Wochen und Monate Mut zur Hoffnung gegeben haben für die anderen Vereine oder gestern für Augsburg, da hinzufahren und zu sagen, vielleicht geht da was. Und ich glaube, was man gesehen hat die letzten Wochen, also wenn man nur mal die Kölner Spiele nimmt, was ein Ache den Bayern Probleme bereitet hat. Wenn du dann schnellen, robusten Stürmer vorne hast, der Tempo hat, dann haben sie immer Riesenprobleme gehabt. Und du musst halt schauen, wenn du gegen die Bayern spielst, du kriegst in einer Standardsituation das 1-0, dann musst du schauen, dass du im Spiel bleibst. Und dann haben sie es geschafft, das zweite nicht zu kassieren. Und dann hatten sie, glaube ich, von 50 bis 85 hatten sie, glaube ich, keinen Torschuss, die Bayern. Ja? Und dann machen sie das Tor, haben ja vorher schon die Möglichkeit, wo Urbich den Ball fallen lässt, wo sie schon den Ausgleich machen können, dann macht er nochmal den Fehler. So, und dann haben die natürlich gedacht, und was natürlich bei den Bayern vielleicht...
Ja, bleiben wir vielleicht gerade mal bei Urbich. Es ist ja bei Bayern, die nicht dankbar. Ne? Also Manuel Neuer hat das über viele Jahre sensationell gemacht. Du bekommst wenig zu tun, und wenn du so wie hier einen Fehler machst, dann fällt er halt umso mehr auf. Was bedeutet das für das Standing von Urbich, dass er gestern nicht so gut aussah?
Also du musst da verdienen, bei Bayern zu halten. Natürlich ist das bei Bayern was anderes gefragt als in Köln oder in Heidenheim oder wo auch immer, wo du jedes Spiel 20, 25 Schüsse kriegst. Ja? Mhm. Weil wenn du warm geschossen bist, dann ist es einfach gut zu halten. Nur in München wirst du halt ein, zwei, dreimal pro Spiel maximal gebraucht und da musst du da sein. Und gestern hat er vorher schon einen Fehler gemacht, wurde nicht bestraft, dann kommt er da bei der Ecke, kommt er raus, springt unter den Ball durch, steht 1-1, hat natürlich dann das Spiel in eine andere Richtung gelenkt. Und die Frage wird sein, was mit Neuer ist. Also was ich höre, werden die Bayern Urbig nächstes Jahr, sollte Neuer aufhören, nicht ins Tor stellen. Und das wird wahrscheinlich...
Warum nicht?
Ja, weil es wohl Bedenken gibt. Weil, wie du sagst, es ist Torhüter bei Bayern München zu sein... verlangt eine besondere Qualität. Und sie hatten natürlich jetzt die letzten 10 oder 12 Jahre den Besten. Das heißt, wir sollten auch vielleicht aufhören zu schauen, wer kann den neu ersetzen. Den kannst du nicht ersetzen, weil er einfach auch in dem hohen Alter jetzt noch auf wahnsinnig hohem Niveau hält. Nur, ich glaube, da brauchst du einen robusten Torhüter, auf den du dich verlassen kannst. Und ich sage jetzt nicht, vielleicht kann der Urbich das irgendwann. Aber ich habe Bedenken, ob er es nächste Saison schon könnte. Und ich glaube, die Bedenken werden im Verein auch zum Teil geteilt.
Auf der anderen Seite bekommt Urbich immer wieder seine Spiele. Und man hat eigentlich schon den Eindruck, dass die Bayern versuchen, ihn in gewisser Form als Nachfolger von Neuer wirklich aufzubauen. Wie schätzt du es an, Herr Rebell?
Ja, ich folge dem, was Didi sagt. Ich glaube auch, dass die Bayern das Risiko nicht eingehen werden. Denn das Bild, das Urbig abgibt, ist nicht so überzeugend, als dass man auf diese Karte setzen muss. Und ich denke, dass Manuel den Vertrag noch unbedingt um ein Jahr verlängern muss und möglicherweise auch ein anderer Torwart hinzugeholt wird.
Es gibt ja Mannschaften, Positionen, finde ich, wo du einfach ganz dich schwer tust, Leute auszubilden. Das ist nun mal im Tor, weil du, wenn du gegen Top-Mannschaften spielst, Champions League spielst, dann kannst du dir nichts erlauben an Fehlern. Und wenn du Spieler ausbildest, dann musst du den Spielern Fehlern zugestehen. Das kannst du vielleicht mal außen machen, das kannst du mal auf der 10 machen, vielleicht auch mal im Sturm, aber als Torwart jemanden auszubilden, kann sich meiner Meinung nach Bayern München nicht leisten.
Mhm. Und ich weiß ja nicht, ob es schon mal einen Torhüter gegeben hat bei den Bayern. Natürlich hatten sie immer Torhüter mit Karl Neuer, die über Jahrzehnte gehalten haben. Ob es schon mal einen Torwart gegeben hat beim Topverein, der auf der Bank saß und von der Bank dann erst der Torwart wurde. Mhm. Ja, also das ist das Nächste. Weil auf der Bank wirst du kein besserer Spieler natürlich. Oder ein besserer Spieler wirst du wahrscheinlich auch ein besserer Torhüter durchs Training. Aber die Erfahrung kriegst du nur im Spiel. Und wenn du halt selbst, sollte Neuer weitermachen jetzt, dann hält er nächstes Jahr wieder 8-mal. Ja, reicht das um dann nächstes Jahr, dann hat er 2 oder 2,5 Jahre kaum gehalten. Ja, wie soll das gehen? Also ich glaube nicht, dass Urwig bei den Bayern mal Nummer 1 werden wird.
Was glaubst du, Leo? Es könnte der erste Moment sein, wo
sie machen, sie machen ihn ja verbal auf alle Fälle stark. Manu macht das ja auch immer wieder und sagt, er traut ihm das zu. Ich habe das noch nicht so konkret gehört wie Didi, aber ich kann seinen Gedanken schon folgen. Aber wir sind ja dann auch beim Spiel von gestern. Wenn du an Damen denkst, die Szene gegen Diaz, brauchst du halt auch ein bisschen Spielglück. Ne? Und dann schlüpft er halt am Pfosten vorbei und geht nicht rein. Ja, also ich habe es so konkret, wie es Didi sagt, noch nicht gehört. Aber ich kann ihn hören, wie Didi es selbst immer zu sagen pflegt.
Dann wen würdest du denken, wenn es nicht ein Obig würde, der bis hierher viele sehr gute Spiele für die Bayern oder einige sehr gute abgeliefert hat?
Ich hätte alles versucht, den Donnarumma zu holen.
Das ist aber nicht günstig.
Ja, der Neue ist auch nicht günstig. Also, das ist Bayern München. Sie haben ja für den Upamecano 20 Millionen jetzt im Jahr. Die haben für Musiala Unsummen jetzt ausgegeben, haben Verträge verlängert für utopische Summen. Also dann sollte das Geld für Donnarumma da sein, weil das ist die wichtigste Position. Also du wirst keine Titel holen oder keine großen Titel. Meister wirst du möglicherweise auch so in München. Aber die Champions League wirst du nur gewinnen, wenn du eine Granate im Tor hast. Und wenn du Donnarumma geholt hättest, dann musst du halt eine Lösung finden mit Neuer. Du musst sagen, pass auf, Manuel, wir haben auch ein halbes Jahr auf dich verzichtet, weil du einen Skiunfall hattest. Es kommt der Donnarumma und dann hast du 5 oder 6 Jahre Ruhe auf der Position. Weil sollte Neuer aufhören im Sommer, die Entscheidung trifft ja er, dann haben sie ein richtiges Problem.
Donnarumma vom PSG zu City, da war die Tür auf. Was sagt der Transferexperte sozusagen hier am Tisch? Wäre so ein Kaliber wie Donnarumma bei City überhaupt loszueisen?
Nee, vorher. Also, ich hätte
du meinst also, wenn, dann wäre es im Sommer gewesen.
Nee, ich hätte ihn geholt, als er von Paris weg ist, klar.
Jetzt glaube ich auch, dass City da keine Chance lassen wird.
Ja,
Das wäre tatsächlich eine Frage an Didi gewesen, aber er hat es ja schon beantwortet.
Nee, den musst du holen. Ich weiß gar nicht, ob er ablösefrei war oder ob er noch ein Jahr Vertrag hatte.
Nee, ich glaube ablösefrei.
Ablösefrei, also so, wenn du siehst, was für Summen bei Bayern bezahlt werden, dann hätte ich alles versucht, den zu holen, weil dann hast du 5 Jahre Ruhe, weil lass jetzt mal den Neuer nächste Woche oder nächste Monat sagen, pass auf, Männer, ich glaube, ich habe genug, ich will nicht mehr. So, die werden den Urbig nicht reinstellen, sondern musst du einen Torhüter holen. Wo gehst du dann hin? Und du hast jetzt einen Torhüter, der mit den Füßen wahrscheinlich nicht so gut ist wie andere, aber mit den Händen besser wie alle anderen. Ja, und das wäre mir immer wichtiger als Trainer oder als Verantwortlicher, dass ich einen Torwart habe, der die Hände besser benutzt als die Füße.
Ja, auf der anderen Seite, welcher Torwart kommt denn, wenn Manuel noch da ist? Es ist doch auch international anerkannt, dass Manuel der Beste war und eventuell der Beste ist. Und dann überlegt sich doch jeder, gehe ich zum FC Bayern, wenn Manuel den Vertrag
verlängert. Ja, aber Herr, dann hättest du dem Neuer sagen müssen, jetzt ist Ende. Jetzt kannst du sagen, boah, das ist aber hart, so einem Torwart das zu sagen, aber das ist halt das Geschäft. Und wie gesagt, der Verein hat auch 6 Monate oder 8 Monate auf ihn verzichten müssen, wo er Tiefschnee gefahren ist, wo kein Schnee gelegen ist. Ja, und das ist halt das Geschäft, da gibt es Härtefälle, auch wenn es ein Neuer ist. Und wenn ich den Donnarumma haben kann, dann hätte ich alles probieren müssen oder ich hätte alles probiert, dass ich einen Torhüter, dass ich den hole, weil du dann, wie gesagt, die nächsten 5, 6 Jahre Ruhe hast, weil die Situation, die sie jetzt haben, die Bayern hoffen jetzt, dass der Neuer weitermacht. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob er zur WM will. Ja, also wenn er zur WM fährt, dann kann er vielleicht nächstes Jahr etwas weniger halten oder lassen nochmal verletzen. Das weißt du alles nicht. Das heißt, diese Torhüterposition, das ist eine ganz heikle Geschichte im Moment bei den Bayern.
Aber beim Anforderungsprofil, so wie die Bayern Fußball spielen, bin ich nicht ganz bei dir mit Händen und Beinen. Also brauchst schon einen, der Fußball spielen kann. Ja, der den einen mehr gibt, ja, oft in gewissen Szenen.
Aber hast du es lieber Donnarumma oder ein Urbig, der unter der Flanke durchspringt? Und wie gesagt, also es ist ja nicht so, dass der zwei linke Füße hat, der Donnarumma. Der spielt jetzt bei City, die ja auch versuchen, Fußball
jetzt zu spielen. Jetzt ist es natürlich so, also der Zug ist aus dem Bahnhof aktuell, Donnarumma ist nicht da, Obig ist da. Obich ein junger Torhüter, Neuer auf Schalke hat auch den einen oder anderen Fehler gemacht. Aber klar, bei den Bayern ist es anders. Da ist die Fehlertoleranz insgesamt einfach geringer. Sprechen wir aber über das, was die Bayern jetzt noch beeinflussen können. Upamecano, droht da eine unendliche Hängepartie oder bekommen die Bayern da den Deckel drauf bei der Vertragsverlängerung?
Also vom Gefühl her würde ich sagen, die bekommen noch den Deckel drauf. Aber was natürlich schon komisch ist, es scheint ja so, als würde er noch im Hinterkopf haben, vielleicht kommt da noch was ganz Großes oder vielleicht ist gerade noch was im Köcher, wo er sagt, möglicherweise geht die Tür ganz auf. Ich finde es auch komisch, weil man ja weiß, das Angebot liegt da. Es ist auch, was man hört, kein ganz schlechtes. Ja, es ist komisch auf alle Fälle, dass es hinzieht. Man hat jetzt schon immer den Eindruck gehabt, gefühlt an Weihnachten habe ich gedacht, na, Anfang Januar werden sie es verkünden.
Wenn einer geht, kommt ein anderer.
Ist es so einfach?
Ja, ganz einfach.
Aber man würde schon Qualität verlieren.
Er kriegt ja auch ein gutes Angebot, aber wenn sich das ewig hinzieht, dann muss er halt gehen.
Würdest du bei solchen Leuten eine Deadline setzen? Also nicht bei solchen Leuten, sondern bei Spielern, die lange brauchen, um sich zu entscheiden?
Würde ich keine Deadline setzen, zumindest nicht öffentlich oder sonst wie. Aber im stillen Kämmerlein würde ich frühzeitig dann sagen, so, pass auf, wir haben zu Ende verhandelt. War eine tolle Zeit, jetzt ist deine Ziele sind woanders. Du brauchst den Spieler ja noch 3 Monate. Das macht man dann in einem Zweiergespräch mit dem Manager zusammen. Und dann ist es vorbei.
Was bedeutet es denn nach deiner Meinung, dass ein Vertrag offensichtlich weitgehend ausverhandelt ist? Wir sind nicht dabei, aber so heißt es ja. Und dann letztlich eine Seite, in dem Fall der Spieler, das Ganze offensichtlich nicht finalisieren möchte.
Möglicherweise sehen sie sich wirtschaftlich nicht im Ziel. Und dann ist ja nicht nur der Spieler, sondern auch um ihn herum Berater und andere. Und ich gehe mal davon aus, dass man die Wertigkeit höher einschätzt des Spielers, als das Angebot des Bayern ist. Und dann ist das eben so. Dann geht er halt, kommt ein anderer, bleibt dabei.
Ja, also mich beunruhigt das etwas, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat ein Angebot, der Verein hat es klar gemacht. Es ging ja wohl noch um eine Ausstiegsklausel, die er im ersten Jahr haben wollte. Nur wenn du dem 20 Millionen Handgeld bezahlst und er verdient knapp 20, dann bezahlst du ihm 40 Millionen fürs erste Jahr und dann kann er für 50 oder 60 gehen. Also das macht ja keinen Sinn, das werden die Bayern nicht machen. Also man hat jetzt einen Vertrag ausgehandelt und die Bayern haben es ganz klar gemacht, dass das finale Angebot ist. So ist es. Und ich glaube auch, dass, und wir hatten in den letzten Monaten und Jahren immer wieder Vertragsverlängerungen, ob das Kimmich ist mit 30 zu selben Bezügen, der Musiala-Deal, auch andere Spieler. Es schwächt die Position des Vereins. Wenn du mit dem Manager, und das wisst ihr wahrscheinlich besser als ich, wenn du was ausverhandelst, dann bist du in Kontakt und dann gibt es 3 Tage später, eine Woche, 10 Tage später kommt der Anruf und sagt, wann können wir zum Unterschreiben kommen? Das Angebot liegt jetzt Wochen auf dem Tisch. Ja, und das ist ja kein Zustand. Der hat das Angebot. Und der Berater geht jetzt in ganz Europa hausieren und sagt, ich will nochmal 20 oder 30% obendrauf. Da schwächt er die Position der Bayern, weil sie irgendwo da ja ausgenutzt werden. Und deswegen, wie Herbert sagt, wenn einer geht, kommt der andere. Ich glaube, das ist im Moment der Tenor oder das, so wie die Bayern über die Situation denken. Und ich glaube, was ich höre, dass eine Deadline nicht allzu weit entfernt ist. Also sie werden ihm irgendwann nicht sagen, so lange geht's noch. Und dann unterschreibst du oder du gehst.
Wie geht man in England generell an den Transfermarkt? Mein Eindruck ist immer, dass man dort etwas wartet, wie sich die Dinge entwickeln, weil man selber weiß, man kann eigentlich jederzeit zuschlagen. Ist da was dran?
Kommt auf den Verein an, auf die Situation an. Aber nochmal ganz kurz zurück zu Upamecano.
Ja.
Ich glaube, dass bei München keine Deadline braucht. Sie werden mit Sicherheit auch schon im Hintergrund dafür sorgen, dass sie eigentlich schon mit einem Ersatz einfach auch spielen und auch sprechen. Also das ist für mich ganz klar. Wenn du so lange wartest, dann hat die recht. Wenn du nicht sofort unterschreibst, sondern nicht in den nächsten Tagen.
Also wir wollten eigentlich später darüber sprechen, aber wäre das jetzt in dem Moment, würde mir jetzt der Name Schlotterbeck durch den Kopf gehen. Könnte das der Kandidat sein und das auch das Zögern Schlotterbeck selber bei Dortmund erklären?
Ich glaube schon, dass Schlotterbeck spekuliert, dass sowas passiert. Ob Bayern dann der Verein ist, der auf Schlotterbeck raufgeht, das weiß ich nicht. Sehe ich aktuell noch nicht.
Warum nicht?
Weil ich mir neben Tah einen anderen Spielertypus vorstellen würde. Aber
welchen? Also, er ist ja Linksfuß, das würde an für sich erstmal in der Idee schon kompatibel sein.
Ja, also das ist aber jetzt nur eine ganz subjektiv. Also ich, Tah und Schlotterbeck zusammen ist bestimmt rechts, Linksfuß, alles gut. Aber ich, bei Bayern fehlt mir schon ein bisschen noch einfach auch diese gewisse Persönlichkeit, eine andere Persönlichkeit als die, die wir haben, die beiden.
Das macht mir Hoffnung für die Nationalmannschaft.
Was denn?
Das macht mir Hoffnung für die Nationalmannschaft.
Ja, das ist.
Ich nehme Schlotterbeck so wahr, dass er als Persönlichkeit sehr gut zu Bayern passen würde, weil er sehr viel Selbstvertrauen hat und auch dieses berühmte Siegergehen hat.
Ja, genau, absolut. Aber trotzdem finde ich, wenn man sich zum Beispiel auch jetzt gerade Standardsaison angeht, ich glaube schon, dass da ein anderer Spielertyp auch besser zu passen würde, als Ergänzung passen würde. Meine Meinung. Cool. Aber trotzdem nochmal darauf zurück. Ich glaube, Bayern braucht keine Deadline setzen. Die wissen genau, was es bedeutet. Wenn ein Berater nicht zurückkommt innerhalb der nächsten Tage, dann weiß Bayern schon, was Sache ist.
Ja, aber ich glaube, es war ja im Sommer war das ja schon so. Der Sané, dann hat der Uli gesagt, der Sané, der kann bis August unterschreiben. Und du gibst halt das Heft des Handelns aus der Hand. Ja, wenn du den Spielern Verträge anbietest und die melden sich ewig nicht und denken, hey, schau mal, ob ich woanders mehr bekomme. Und da komme ich, weil die Entscheidungen, alles, was im Sommer passiert ist oder viel, was passiert ist, die Entscheidungen wurden alle nicht vom Verein getroffen. Die haben die Stuttgarter getroffen, weil sie den Woltemar nicht gehen haben lassen. Der Sané hat entschieden, dass er in die Türkei geht. Das heißt, das waren alles Entscheidungen, die nicht von den Bayern, die von anderen entschieden wurden. Und ich glaube schon, dass der FC Bayern in der Position ist, wo sie sagen können, pass mal auf, Junge, du hast jetzt noch eine Woche Zeit, entweder du unterschreibst oder du gehst. Weil die anderen Spieler bekommen das ja auch mit. Ja, was bei Aubameyang, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, der hat 6 oder 8 Wochen Vertrag vorliegen. Und der Berater läuft in der Welt rum und sagt, ich schau mal, wo ich mehr Geld bekomme. Das kann doch nicht sein.
Herbert Bruchhagen hat es ja eben auf den Punkt gebracht. Ich würde gerne noch mal so einmal zurück, auch aufs Sportliche. Wie glaubst du, Leo, wird die Reaktion der Bayern aussehen?
Haben sie gestern ja schon zwischen den Zeilen angedeutet. Ja. Also das war ja unschwer herauszuhören. Jetzt wird es eine Reaktion geben.
Hast du denn auch das Gefühl, dass so ein ganz, ganz bisschen auf höchstem Level der Hunger, die Frische gefehlt haben?
Nein, ich glaube einfach gestern tatsächlich ein Stück weit die Frische. Ich meine, das ist jetzt eine Phase, wo du viel spielst. Aber Fakt ist auch, jetzt kommen die Langzeitverletzten zurück. Du wirst sie peu à peu heranführen. Du hast wieder mehr Möglichkeiten. Ich sehe das ein bisschen weniger kritisch als Didi, der ja schon, also du sagst ja wirklich schon seit Wochen, ne, das könnte in der entscheidenden Phase ein ganz entscheidender Punkt werden, dass du sagst, sie werden in Anführungszeichen platt sein.
Und wie viel die Langzeitverletzten ihnen helfen, ja, die nächsten Monate, steht auch in den Sternen. Also Musiala hat gestern sehr früh eingewechselt, was mich gewundert hat, weil er vorher nur 5 oder 6 Minuten gespielt hat. Also ihn dann nach 6 Monaten in ein Spiel einzuwechseln, das gerade am Kippen ist. Also das hat mich sehr überrascht. Und Davis hat das erste Mal wieder angefangen.
Aber das ist ja Musiala, das ist ja nicht irgendjemand. Dem traut man ja dann schon zu, dass er eine halbe Stunde ein Spiel beeinflussen kann.
Ja, aber er hat 6 Monate nicht gespielt.
Und er sitzt auf der Bank,
dann ist er wettkampffähig. Gegen Union Saint-Gilloire führst du 2-0. Da wechselt er nicht ein, die letzten 10 Minuten. Und jetzt wechselst du ihn gegen Augsburger, die das Messer im Stutzen haben, wo sich das Spiel gerade dreht, wechselst du hinein. Also ich weiß nicht, ob man dem Jungen dann Gefallen getan hat. Und das, die Denke war ja jetzt, weil die Bayern 18 Mal gewonnen, 2 Mal unentschieden, jetzt kommt Davis, jetzt kommt Musiala, die waren lange verletzt. Also und es wird nicht einfach werden, wenn du so viel spielst, da Fitness aufzubauen und dann diese Match-Fitness auch zu bekommen. Das heißt, wie viel die beiden ihnen helfen werden von jetzt bis Saisonende, da bin ich gespannt.
Was glaubst du, Herr Ribbert, werden die Bayern einfach kraftvoll zurückschlagen, so wie Leo das angedeutet hat? Oder das, was Didi hier in den vergangenen Wochen und Monaten immer mal so in den Raum gestellt hat, haben sie an der einen oder anderen Stelle in den letzten Wochen und Monaten einen Tick zu viel Gas gegeben und zahlen dafür möglicherweise im Frühjahr den Preis?
Sie wirken nicht nur wegen des Spiels in Augsburg. Sie wirken etwas müder, sie wirken auch nicht frisch. Aber ich glaube, der entscheidende Monat ist ja nach wie vor der März.
Absolut.
Der März und der April. Ja. Und da wird Kompanie sicherlich schon die Mannschaft im Auge haben, die 13 Spieler im Auge haben, mit denen er in das Finale der Champions League hineingeht. Und da muss er dafür sorgen, dass da wieder die nötige Frische da ist und auch der Hunger und auch die nicht die Laufleistung ist entscheidend, sondern der Wille und auch die Bayern kommen ohne Zweikämpfe nicht aus, wenn es dann in die Viertelfinale Champions League Halbfinale geht, dann muss man viele Tugenden nach vorne bringen und dann entscheidet es sich. Und zu Upamecano möchte ich noch eins sagen. Der hat eine tolle Saison gespielt. Aber es gab auch Zeiten, da war der Schwachpunkt in der Bayern-Mannschaft. Also be careful. Ne? Das alles jetzt auf diese Karte zu setzen, da wäre ich etwas vorsichtig.
Also was man heutzutage braucht, um der Fußballdiskussion zu folgen, Latein,
Englisch. Ja, du verstehst mich schon.
Ich bin schon bei Herrn, was er auch sagt, Thema Merz, Richtung Merz, das hat ja auch der Trainer gestern angedeutet. Ja, wenn es passiert, hat er gesagt, passiert es in dieser Phase. Ja. Und also ich sehe es nicht ganz so kritisch, aber vielleicht sitzen wir hier im April und sagen, der Didi hat doch recht.
So kenne ich euch beide. Ich möchte einfach noch, so, weil ich das ganz spannend finde mit der Premier League, die Einschätzung auch dazu. Wie viele Premier League-Teams haben größere wirtschaftliche Möglichkeiten als die Bayern, so über den Daumen gepeilt?
Ich würde sagen, von den 20 Mannschaften wahrscheinlich 13.
Ehrlich?
Ja.
Dann muss man ja eigentlich sagen, es ist sensationell, was die Bayern machen.
Ja, also ich meine, im letzten Jahr haben, glaube ich, die Bayern, hat die Premier League 3,5 Milliarden ausgegeben, die Deutschen 800 Millionen. Wenn man diese vergleiche, das ist einfach unfassbar. Also fast 5-mal so viel an Geld investiert. Dass dort die Qualität einfach höher ist, zwangsläufig ist klar.
Christoph Kramer hat ja gesagt, gemeinsam mit Mats Hummels bei Prime, die Premier League sei längst nicht so dominant, wie sie sein müsste, gemessen am Einsatz der finanziellen Mittel. Gehen Sie da mit oder nicht?
Nein, da gehe ich nicht mit. Wenn man sich die Champions League anguckt, die ersten 8 Plätze sind 5 englische Vereine. Also was soll da noch mehr kommen? Also vielleicht 8 Mannschaften von 8, ja. Aber natürlich gibt die englischen Vereine zu viel Geld aus, wenn man sich die Qualität der Spieler anguckt. Dass man zahlt mehr.
Schon viel Try and Error.
Absolut. Oder? Also wenn man sich
die Transfers
anguckt, von Chelsea zum Beispiel.
Aber in dem Fall darf ich
Premier League. Wir reden hier über die Premier League.
Ja, absolut. Nein.
Also klar, es ist einfach natürlich zu viel Fluktuation und es wird zu viel Geld bezahlt. Aber
weil
wenn man
es kann.
Genau, richtig. Aber wenn man sich das Ergebnis anguckt in der Champions League, ja, dann muss man doch sagen, haben sie alles erreicht, was sie erreichen wollen.
Ja, stimmt.
Herbert nickt milde, er hat diese Entwicklung lange vorhergesagt, das würde den Rahmen jetzt sprengen. Wir sprechen über Eintracht Frankfurt, das ist nicht so erfreulich. Im Moment, in der vergangenen Serie war die Eintracht eine der positiven Überraschungen und aktuell laufen sie in eine Krise hinein und die Zuschauer haben sich gestern abgewendet. Mehr dazu zur Situation bei Eintracht Frankfurt gleich bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, sprechen über Eintracht Frankfurt. Die Entlassung von Dino Topmöller hat bisher noch nicht die erhofften Früchte getragen. Conny Köpper, das Problem ist weiter die Defensive.
Bundesligaspiel Nummer 1 in der Ära nach Dino Topmöller und trotzdem gibt es Pfiffe für Eintracht Frankfurt. Dabei ging es so gut los im Spiel gegen die TSG Hoffenheim. 18. Minute, Kalimuendo, wie schon in Bremen, mit dem Führungstreffer für die SGE. Baumann sieht nicht so gut aus, Frankfurt war in der Spur. Aber zweiter Durchgang, Hoffenheim meldet sich zu Wort. 52. Minute, Mörstedt steigt im Zentrum am höchsten. Kauer Santos kommt zu spät und plötzlich spielt nur noch eine Mannschaft. Kabak in der 60. Minute, Spiel gedreht. Starker Auftritt von Kabak. Und 5 Minuten später rollt der nächste Angriff. Kramaric auf Zufall, wieder drin. 3:1. Schon wieder kassiert Eintracht Frankfurt. 3 Gegentore in einem Spiel. Eigentor am Ende. Am Ende ganz viel Pech. Und für Eintracht Frankfurt ein neuer Tiefpunkt.
Ich glaube, wie gesagt, dass jeder weiß, worum es geht. Und dann musst du gerade zweite Halbzeit alles dagegen setzen. Und du musst dann schon mit ein bisschen Cleverness auch an die Sache rangehen, alles reinschmeißen und dann musst du auch mal einen Foul ziehen und vielleicht auch mal eine gelbe Karte nehmen in einer Umschaltaktion und das machen wir so gut wie nie. Wir sind da zu einfach, zu brav und auch das gehört zum Fußball dazu.
Fakt ist, dass wir natürlich nach dem 1-1 schon dann auch wieder in alte Muster gefallen sind und das darf uns nicht passieren. Wir müssen mit Rückschlägen auch lernen umzugehen, stabil zu bleiben, vielleicht dann auch mal einen Moment kompakter zu bleiben, uns wieder Sicherheit zu holen und dann eben auch wieder in das Spiel reinzuarbeiten und das haben wir heute nicht geschafft.
Du wirkst noch sehr gefasst. Wie sieht's in dir aus?
Also ich glaube, wir können jetzt hier noch weiter diskutieren. Ich glaube, jeder, jedem steht es hier, jeder ist angefressen ohne Ende. Aber
tja, also irgendwie so eine gewisse Ratlosigkeit, Sprachlosigkeit. Herbert, 13 Jahre hast du die Geschicke von Eintracht Frankfurt geleitet und du warst nie ein Freund von Trainerentlassung. Hast du die aktuelle Trainerentlassung von Dino Topmöller verstanden?
Ja, ich denke schon. Dass die Ergebnisse und das Selbstvertrauen war nicht mehr zu sehen. Aber Topmöller ist mit allgemeinem Lob verabschiedet worden von Seiten der Mannschaft, von Seiten des Vorstands. Vielleicht wäre etwas Geduld besser angebracht gewesen. Aber wie gesagt, das...
Hättest du auch reagiert, wenn du noch in Funktion
wärst? Das kann ich nicht sagen. Da müsste man die Meinung der Mannschaft kennen. Ich bin nicht nah genug dran, um das richtige Gefühl entwickeln zu können, ob eine Trainerentlassung sinnvoll ist oder nicht. Ich habe in vielen Krisen immer wieder zu den Trainern gestanden. Habe aber auch schon mal entlassen müssen, Michael Skibbe und Christoph Daum dafür geholt. Ansonsten habe ich die Verträge immer eingehalten. Hier in diesem Falle hätte ich es mir gewünscht, dass Topmöller weiter bleibt. Und ich hatte auch das Gefühl, dass er innerhalb der Mannschaft Anerkennung hat. Und dieser Satz, ja, der Trainer hat die Kabine verloren. Ja, also die ganz großen Trainer auf dieser Welt, die hatten mit der Kabine überhaupt nichts zu tun.
Aber Herbert, hast du die Spieler gefragt, ob du den Trainer rauswerfen sollst?
Nee, ich habe sie nicht gefragt, aber ich war schon nah genug. Ich hatte Spieler... Ich habe überhaupt nicht mit Spielern gesprochen. Das war nicht meine Aufgabe. Sondern ich habe jeden Morgen mit dem Trainer eine Tasse Kaffee getrunken und auch mit dem Manager und habe hineingehört und habe mir sagen lassen, was angebracht ist oder nicht. Zutritt zu meinem Büro hatten die Spieler nicht. Da ist das Trainerbüro, da geht er hin. Ja, ihr müsst das nicht erzählen.
Aber du warst nah genug dran, um ein Gefühl dafür zu bekommen.
Ja, ich bin auch bewusst freitags mit in den Bus gestiegen und abends dann noch mich ausgetauscht mit den Verantwortlichen. Nochmal, die Entscheidung ist gefallen. Krösche ist ein ernsthafter Manager, ein ernsthafter Vorstand. Und er wird die Entscheidung aus Verantwortung getroffen haben.
Wir wollen einmal uns eine Einschätzung aus Frankfurt holen von Christopher Michel, freier Journalist, der unter anderem für die stets sehr gut informierte Frankfurter Rundschau arbeitet. Christopher, hallo.
Guten Abend nach München, hallo.
Wir haben eben schon mit Herbert Bruchhagen so ein bisschen darüber diskutiert, ob die Entlassung von Topmöller sozusagen sinnvoll war oder nicht. Was ist deine Einschätzung? War sie zum richtigen Zeitpunkt? War sie möglicherweise sogar überfällig oder hätte man es auch mit Topmöller weiter versuchen können?
Ja, ich bin ehrlich, ich finde, seit dem 6-0 gegen RB Leipzig hätte ich persönlich schon verstanden, wenn die Eintracht die Reißleine gezogen hätte, weil sich die Fehler immer wiederholt haben in der Defensive, weil die Anzahl der Gegentore absurd hoch ist, die Muster sich wiederholen. Und ich war mir nach dem 3-3 gegen Bremen sehr, sehr sicher, dass da wahrscheinlich die Reißleine gezogen wird. Und was man jetzt auch so sieht, was den Zustand der Mannschaft angeht, sowohl mental als auch körperlich, glaube ich, war es die richtige Entscheidung, vielleicht sogar noch einen Tick zu spät getroffen.
Ist der Kader, darüber wird ja auch gesprochen, ausbalanciert genug oder sieht man im Moment, dass bei Eintracht Frankfurt in den vergangenen Jahren oft mit sehr großem Erfolg, aber eben viele Kaderbewegungen stattgefunden haben?
Das sieht man schon sehr deutlich, wenn man darüber nachdenkt, wer könnte jetzt ein Gerüst sein bei der Eintracht. Da fallen nur noch wenige klassische Liedernamen. Da hat man vielleicht einen Rasmus Christensen, einen Robin Koch, mit Abstrichen Arthur Theato oder Elias Giri. Und dann hört es fast schon auf, jetzt schon ein Jonathan Burkhardt verletzt ist. Man hat im Sommer auch noch Kevin Trapp einen Führungsspieler verloren, mit Tuta einen Führungsspieler verloren. Also natürlich gab es zu viele Kaderbewegungen möglicherweise. Und jetzt wirkt diese Mannschaft etwas führungs- und haltlos. Und das merkt man jetzt gerade in dieser Phase, dass kocht jeder sein eigenes Süppchen. Und das ist ein Problem, über das auch Dino Topmöller am Ende gestolpert ist.
Und dass der nächste Trainer dann übernehmen wird, wer ist denn nach euren Informationen aktuell der heißeste Kandidat?
Also es soll einen Top-Favoriten geben. Wer das nun ist, ganz genau, da lässt sich die Eintracht natürlich nicht in die Karten schauen. Aber wir haben gestern den Namen Jakob Nestro vom FC Kopenhagen enthüllen können, der ein Kandidat ist. Man hört auch Knutzen von Bodo Glimt soll ein Kandidat sein. Und man hört natürlich weiter noch den Namen Marco Rose durch das Umfeld geistern. Das sind momentan so die drei Namen, ja, die hier am lautesten zu hören sind in Frankfurt und wo sich jetzt halt die Frage stellt, was man will. Will man einen Bundesliga-fahrenden Trainer, der vielleicht auch gleich weiß, an welchem Stellschrauben er drehen muss in der Bundesliga? Dann wäre natürlich Rose der geeignete Kandidat. Oder geht man dann ein gewisses Risiko mit einem Bundesliga-unerfahrenen Trainer wie Knutzen oder Nestro?
Christopher, vielen herzlichen Dank für die Einschätzung aus Frankfurt. Das nehmen wir jetzt mal mit in die Runde und ich streue ein. Florian Plettenberg war eben bei Yannick Erkenbrecher zu Gast und er glaubt, dass es keiner der bisher gehandelten Kandidaten wird, sondern ein Mr. X, den wir jetzt noch nicht kennen. Hürzler wird auch immer mal genannt. Will der überhaupt aus der Premier League weg nach Ihrer Einschätzung?
Aktuell nicht, nein. Nee. Nein. Das würde ich, glaube ich, nee, das denke ich nicht. Fühlt sich, glaube ich, super wohl im Verein. Hat ein hohes Ansehen auch in der Premier League. Ich glaube, dass er da erst noch weitermachen wird und dann vielleicht nochmal wechseln wird, aber nicht jetzt nach Frankfurt, das glaube ich nicht.
Wird die Eintracht vermutlich darauf setzen, eine gewisse Erfahrung zu holen, die diesem etwas aufgeregten Kader eine gewissen Stabilität und Anker geben würde oder einen Trainer, der perspektivisch auch wieder entwickeln kann?
Ja, Erfahrung ist mir immer ein bisschen zu platt. Also ich glaube, dass eine Mannschaft Stabilität braucht. Also wir haben zum Beispiel einen Xabi Alonso geholt, der hatte keine Erfahrung, aber der hat eine Persönlichkeit. Der hat einer Mannschaft Halt gegeben, die konnten sich an Trainer aufrichten.
Insofern wie mein damals Bayer Leverkusen.
Wie ja, sorry, ja, genau.
Mit Xabi Alonso?
Ja, also es war, glaube ich, von vorne klar zu sehen, dass Xabi ein großes Trainertalent ist, dass er dann auch schnell diese Wege geht. Das war trotzdem auch überraschend, aber dass er diese Fähigkeiten hat, das war relativ früh schon zu erkennen, auch schon in der zweiten Mannschaft von Real Madrid. Also es war schon relativ frühzeitig zu erkennen. Insofern waren das gute Gespräche.
Und Eintracht Frankfurt wird es jetzt aber nicht. Also Xabi Alonso und Eintracht, das halten Sie eher für unwahrscheinlich. Nein.
Xabi wird, glaube ich, erstmal Pause machen und wird im Sommer dann was Neues machen. Aber jetzt aktuell zu Frankfurt zu gehen, macht doch, glaube ich, keinen Sinn für Xabi.
Richtung Premier League.
Ich gehe davon aus, ja.
Gut, jetzt bleiben wir aber bei Eintracht Frankfurt.
Für mich ist das größte Fragezeichen in dem Fall wirklich, ich hätte viel Geld verloren, weil ich in dem Moment, als ich gehört habe, die Trennung von Dino ist amtlich, hätte ich alles darauf gesetzt, dass Markus Krösche schon jemand hat. Und das bringt mich zu zwei Fragen. Hatte er jemand, der ihm aus welchen Gründen auch immer dann doch plötzlich von der Angel ging? Oder hat er so lange auf den Turnaround mit Dino gehofft? Und ich glaube, das war auch der Fall. Und hat vielleicht Plan B nicht zu 100% verfolgt. Das ist für mich mit das größte Fragezeichen. Und ich bin total bei dem Kollegen
Christopher.
Es fehlt eine Achse. Und selbst wenn du immer über den modernen Fußball sprichst, am Ende brauchst du eine Achse, die fängt beim Torwart an. Koch hat im Moment mit sich selbst zu tun, Theat hat ein paar Prozent verloren. Es waren auch
die Jungen außen haben auch Schwierigkeiten.
Collins, es kommt so viel zusammen. Klar. Collins ist für mich seit den 45 Minuten gegen die Slowakei nicht mehr der gleiche Spieler. Auf der Sechs hast du Probleme. Skiri ist ja auch immer mit Knie beschäftigt. Larsson hat immer ein Zipperlein. Usun war raus, jetzt ist Burkhardt raus, Ebnu Talib ist raus. Es kommt ja so viel zusammen und es fehlt einfach jemand. Sie haben ja auch nicht so viele Plus-30er im Kader, muss man dazu sagen. Ich glaube, Startelf gestern war 24 im Schnitt. Da kommt schon sehr viel zusammen, aber im Moment fehlt dir einfach einer, der den Laden zusammenhält. Und es kommt noch dazu, die Spielidee geht halt auch nicht auf. Ich habe extra gestern auch nochmal, ich habe die Zahlen mitgebracht, ich habe extra nochmal nachgeguckt. Man spricht ja vom hohen Anlaufen und so. Hohe Ballgewinne sind im Mittelmaß und Tore nach hohem Ballgewinn. Eintracht Frankfurt 1 in der Bundesliga, 1. Ja? Und das zeigt ja schon, dass da einfach vieles zusammenkommt und vieles eben nicht aufgeht. Und dann wird's Kopfsache.
Man hat's unterschätzt. Körperlicher Zustand, habe ich eben noch so gehört. Kann das sein? Oder ist es eher so eine Kopfsache, die dann irgendwann sich sozusagen so auswirkt und die Beine schwer werden lässt?
Das 2-1, wie es gefallen ist, hat mit körperlichem Zustand nichts zu tun.
Es muss dann inzwischen, Herr Ribbert, ne? Pech. Sie kriegen 1 und dann fällt der ganze Laden zusammen.
Ja, aber schon über die selbst Axel Hellmann hat Eintracht Frankfurt Fußball angemahnt, aber du willst auf deinen eigentlichen Punkt kommen.
Der eigentliche Punkt ist der, dass man das unterschätzt hat, indem man hat Tuta gehen lassen, indem man hat Trapp gehen lassen. Rode ist nicht mehr da. Das ist schon Das ist schon ein Wucherfund. Und die auch Christen sind hochgelobt von allen Seiten. Aber wenn man sich die Tore anschaut, dann trifft er immer die falsche Entscheidung. Die räumlich falsche Entscheidung. Er geht nicht nach innen. Also sie kriegen keine Kompaktheit im inneren Bereich. Tuta und Koch waren ein ideales Paar. THT ist auch weit von Collins Brown. Alle haben keine Form. Und das führt dann eben zu diesem Bild. Und nochmal, Eintracht hat die erste Halbzeit dominiert. Oder man hätte glauben können, Eintracht gegen gute Hoffenheimer und musste dann das 1-1 hinnehmen durch einen Torwartfehler, würde ich sagen. Und das 2-1 war absolut Pech. Der wird abgefälscht und der Ball ist drin. Also es kommt an eben vieles zusammen.
Kann man das durchaus so ein bisschen an diesem Personal in dem Tor festmachen? Hat die Eintracht da ein hausgemachtes Torwartproblem, weil sie mit Santos auf die Perspektive gesetzt hat und Trapp als gestandener Mann hat gehen lassen?
Ja, ganz klar ja. Man hatte auch geglaubt, dass Santos nach den ersten zwei Spielen hat man nicht erkannt, dass der Torwart noch lange nicht so weit ist, um ein gestandener Bundesliga-Torwart zu sein. Man hat geglaubt, wir lassen Trapp gehen, weil wir Santos haben. Und das war eine Fehleinschätzung.
Und jetzt würdest du dann eher auf Zetterer setzen, solides Bundesliga-Format.
Das kann ich nicht beurteilen.
Hast du in solchen Fragen auf Trainer versucht, Einfluss zu nehmen?
Nein. Trainer ist immer das allerhöchste Gut und das steht einem Vorstand nicht zu, Einfluss auf Mannschaftsaufstellungen vorzunehmen. Das also, gibt's nicht.
Ich kenne Zetti noch aus Werder-Zeiten, ja. Und ich muss sagen, dass Zetti für mich immer ein Typ war, der in solchen Situationen da sein kann. Der hat schon Ruhe, auch ist auch schon sehr gestanden so in seiner Persönlichkeit. Hat auch immer mal seine Dinger drin, auf jeden Fall. Aber wenn es mir gehen würde, ich würde diesen Wechsel jetzt machen, ja.
Ja? Ja, er ist auch gut am Ball jetzt, ne? Klar, aber auch im Kerngeschäft absolutes genau. Bundesliga-Format.
Ja, er ist ein gestandener Bundesliga-Torwart. Ja. Also für mich stellt sich die Frage wahrscheinlich gar nicht. Der Santos kriegt 3 Tore im Schnitt. Ja, und da kann man jetzt drüber streiten. Das Mörste-Tor, wenn er drin bleibt, geht er wahrscheinlich auch rein. Aber er hat ja genug Tore bekommen. Jetzt nach der Winterpause schon oft das erste, wo er schuld ist. Und dann dreht sich natürlich das Spiel. Und das ist die wichtigste Position. Und du hast dann erfahren den Torwart. Ich dachte eigentlich, dass der Zetterer als erster geholt wird. Man hat ihn ja nach 6 oder 7 Spielen raus, Santos, um ihn zu schützen. Nur du musst jetzt schauen, dass du irgendwie wieder Spiele gewinnst. Und mit 3 Toren, Gegentoren im Schnitt wirst du dich schwer tun, Spiele zu gewinnen. Deswegen steht das für mich außer Frage, dass das Erste, was der neue Trainer machen sollte, ist den Zetterer reinzustellen. Das ist ein unheimlich talentierter Torwart, aber die Bundesliga ist keine Liga, um zu lernen.
Ja, also du sprichst die Trainerfrage nochmal an. Also Knudsen haben wir eben gehört, Bodø Glimt, also jemand, der dort in Norwegen gute Entwicklungsarbeit geleistet hat. Nestrup, FC Kopenhagen, Hürzler wird genannt. Blessin vom FC St. Pauli wurde genannt. Marco Rose wurde genannt. Roger Schmidt wurde genannt. Leo, was wäre dein Favorit?
Wir fischen ja alle ein bisschen im Trüben. Ne? Allein schon aufgrund der Verbindung in der Vergangenheit führen ja oft immer die Spuren dann auch am Ende zusammen. Hätte ich auch gesagt Roger, aber ich habe das eingangs der Sendung schon erwähnt. Ich habe ihn im Sommer auch mal getroffen und ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass der sofort den Finger hebt, um unbedingt wieder in den Vereinsfußball zu wechseln. Ich kann es nicht einschätzen. Ich bin sehr gespannt. Die Frage wird ja auch
sein. Aber wenn ich sage, du hast eben 2 Fragen, das war spannend, in den Raum geworfen. Ich würde es jetzt mal an dich fragen. Was hat denn Krösche vor? Spielt er auf Zeit?
Ja, die Frage ist ja sowieso, was machst du jetzt? Also wenn du ihn nach dem Champions-League-Spiel reinschmeißt, den neuen, dann hat er eine Trainingseinheit vor Leverkusen.
Ja.
Boah, machst du das? Also ich würde eher, du nickst schon, ich würde eher auf nächste Woche gehen.
Ja, absolut. Also Tottenham ist ja eh klar, das ist ja auch schon hergeschenkt. Ne? Und ich glaube, ich würde auch warten, glaube ich. Aber ich finde grundsätzlich, Markus hat jetzt schon bewiesen in der Vergangenheit, dass er auch ein sehr gutes Händchen für Trainer hat. Ne? Also wenn man Hütter, Glasner, das sind schon Trainer, wo er einfach auch gutes Feeling für bewiesen hat, dass das auch passen kann. Insofern glaube ich, auch jetzt wird er einen Trainer rauszaubern, der gut passen wird.
Spricht denn das, was wir im Moment so mitbekommen, dafür, dass er einen Trainer irgendwo loseisen muss?
Also ja, ich glaube schon, weil sonst hätte er ihn schon lange bekommen. Ich glaube, Markus ist keiner, der irgendwie jetzt einen Grund hat zu warten. Ne? Wenn er einen hat und der Trainer ist frei.
Das hat mich also Sie glauben nicht, dass er unvorbereitet in die Situation gegangen ist, sondern jetzt nur eine Situation handeln muss, die er nicht öffentlich erläutern kann.
Ich kenne Markus nicht wie lange. Wir haben früher bei Werder Bremen in der Eigens am Fußball gespielt und seitdem auch immer Kontakt. Ich weiß, dass Markus auch mit Trainern spricht, obwohl es gut läuft. Das ist seine Aufgabe, mit anderen Trainern zu beschäftigen. Das wird jetzt auch gemacht haben. Insofern ist Markus niemals unvorbereitet, jetzt, was diese Situation angeht. Keine Frage.
Jetzt eine Frage an Heribert, die ein berühmtes Zitat aufgreift. Die Dynamik des Erfolges oder eben auch des Misserfolgs?
Die Eigendynamik.
Ja, die Eigendynamik des Misserfolges. Worin besteht die genau? Und konkret bei Eintracht Frankfurt?
Verunsicherung. Verunsicherung auch in der individuellen Leistung der Spieler. Also das erreicht im Laufe einer Saison erreicht jedes Team eine Phase, wo es sehr positiv läuft. Und Eintracht hat jetzt wirklich, nimmt einen tiefen Schluck aus der negativen Flasche. Und am Beispiel, man muss nur sehen, wie Christensen sich bei den Gegentoren verhält. Er muss sich entscheiden, stelle ich den Flankenden oder ziehe ich mich zurück, um den Raum zu verengen? Und er trifft im Augenblick die falschen Entscheidungen. Und nicht nur er, sondern auch Koch und andere. Also was kann man so aneinander rein? Sie kriegen keine Kompaktheit hin. Und da fehlt natürlich ein Sebastian Rode. Leider ist ja nun fehlt da jemand, der die Zügel so in die Hand nimmt, dass er eine Kompaktheit herstellt. Mhm. Durch Körpersprache und durch Ansprache. Ein defensiver Mittelfeldspieler ist eigentlich die geeignetste Position, um ein Team zu steuern und zu führen und eine Mittelachse zu entwickeln. Und den haben sie nicht.
Das ist also eine ganz gefährliche Situation, Julia. Und die gab es vor einigen Jahren, da war Heribert noch mit dabei, schon mal.
Ja, wir machen eine kleine Zeitreise in die Saison 2010-2011. Es war eine Eintracht-Saison mit einem absoluten Novum. Denn erstmals in der Geschichte der Bundesliga ist eine Mannschaft mit einer derart guten, positiven Hinrunde doch noch abgestiegen. Damals 26 Punkte nach 17 Spieltagen. Platz 7 galt damals als die beste Hinrunde seit 17 Jahren. Doch mit dem Jahreswechsel ging es bergab. Nur ein einziger Sieg verzeichnete die Eintracht damals in der Rückrunde. Ende März gab es den Trainertausch. Christoph Daum hat übernommen für Michael Skibbe, aber auch unter Daum hat es nicht geklappt. Kein einziger Sieg, 3 Remis, 4 Niederlagen. Letztendlich war es Tabellenplatz 17 und 34 Punkte bis zum Ende. Das bedeutete den Abstieg in Liga 2 und auffällig dabei. Damals in der Abstiegssaison, da stand die Eintracht bei 49 Gegentoren. Und diese Zahl haben sie jetzt eigentlich fast erreicht. Denn Frankfurt steht aktuell bei 42 Gegentreffern.
Heribert, droht der Eintracht wieder ein absolutes Horrorszenario wie damals?
Ein klares Nein. Ein klares Nein. Dafür ist die Bundesliga und auf den letzten 4, 5 Plätzen nicht stark genug besetzt und das halte ich für völlig ausgeschlossen. Das hat es damals gegeben. Meyer hat in der Rückrunde war verletzt. Chris, ein großartiger beispielsweise, ein defensiver Mittelfeldspieler mit hoher Qualität. Wir hatten viele andere Spieler, die ausgefallen sind. Nein, ganz klares Nein. Die Eintracht ist kein Abstiegskandidat und sie wird ihre Punkte machen. Sie sind an Tabellen 7. und da bin ich total optimistisch.
Aber ich muss ganz so sagen, Eintracht Frankfurt, diesen Anspruch, den wir gerade besprechen, ne? Also die haben die letzten 6 Jahre, glaube ich, 250 Millionen Transferlöse eingenommen, waren bei Euroleague, haben gewonnen 2022, die waren letztes Jahr, glaube ich, weiß nicht, Dritter, also was für einen Anspruch haben wir an solche Mannschaften?
Also in gewisser Form, du kennst den Fluch der guten Tat.
Absolut.
Von ihrem Erfolg überholt.
Ja, aber ich muss auch mal wieder die Kirche im Dorf lassen, ne? Also was dort die letzten 6 Jahre geleistet wurde, ist phänomenal.
Aber sie haben den Trainer entlassen, das bedeutet, dass sie selber mit dem, was passiert ist, auch nicht zufrieden sind.
Ja, aber dass man reagiert auf Situationen, ist für mich keine Frage. Aber jetzt bei der PK hat einer, glaube ich, Journalist gesagt, verkorkst die Saison. Die sind auf Platz 7. Ne? Und die haben in den letzten Jahren einfach Unglaubliches geleistet. Dass jetzt eine Phase kommt, wo sie beißen müssen, wo auch vielleicht mal ein neuer Trainer muss, ist für mich keine Frage. Aber ich sehe das nicht ganz so negativ, was die Frankfurter betrifft.
Heribert Bruchhagen hat ja jetzt auch klar gesagt, dass ein solches Horrorszenario nicht drohe. Und Eintracht Frankfurt hat noch alle Möglichkeiten, diese Saison wieder zum Besseren zu wenden. Und wer weiß, ist, wenn wir hier im März wieder zusammensitzen, ist Eintracht Frankfurt dann vielleicht wieder auf Europapokalkurs. Sie haben gearbeitet für Bayer Leverkusen und für Werder Bremen. Die sind aktuell in unterschiedlichen Tabellenregionen unterwegs. Und gestern stand für beide sehr viel auf dem Spiel, im direkten Duell.
Der erste Dreier für Bayer 04 Leverkusen im neuen Jahr. Lucas Vázquez, der Neuzugang von Real Madrid, wird zum Matchwinner. Das entscheidende Tor des Tages in der 37. Minute. Vorbereitet von Ibrahim Maser mit einem feinen Zuspiel. Und dann Lucas Vázquez, der königliche Neuzugang mit seinem ersten Bundesligator. In einer Phase, wo Leverkusen mehr vom Spiel hatte, verdient in Führung ging. Aber Werder versuchte die schnelle Antwort. 5 Minuten vor der Pause, Schmieds Flanke, Jinmar, nur der Pfosten. Das war die größte Chance für Werder auf 1:1 zu stellen, die sich ansonsten sehr schwer taten gegen Leverkusens Defensive. Und in der Nachspielzeit der ersten Hälfte dann fast das 2:0. Maser sehr auffällig aus der Distanz in Hälfte 2. Verteidigte Leverkusen mit guter Defensivarbeit. Das knappe 1:0 über die Zeit. Werder 8-mal sieglos und Bayer mit dem ersten Dreier 2:26.
Jedes Jahr.
Da. So, Werder Bremen. Ein Herzensklub von Ihnen, ich weiß es gar nicht, aber Sie haben mit Bayer Leverkusen oder Sie haben dazu beigetragen, auch dass Bayer Leverkusen große Erfolge gefeiert hat. Ist Werder in Gefahr in dieser Saison?
Ja, leider schon. Ist ein Herzensverein. Ich habe da meine ganze Jugend gespielt. Insofern muss ich ein bisschen aufpassen. Aber ja, sie sind leider in Gefahr dieses Jahr. Ja.
Ja, warum?
Ja, ich glaube, auch Werder hatte einen gewissen Umbruch im Jahr. Sie haben auch von der Achse her Spieler verloren. Zetti zu Frankfurt, Duxi hatte, Marvin Dick schon eine Torquote, die jedes Jahr geliefert hat. Auch Persönlichkeit dann deutlich verloren. Haben einen neuen Trainer. Auch das braucht alles Zeit, um sich einzuspielen. Und ich glaube, dass sie dieses Jahr aufpassen müssen.
Ja. Und warum bekommt Horst Steffen noch nicht so das vermittelt, was er bei Elversberg sensationell über Jahre vermittelt hat?
Ja, ich glaube, dass Horst Steffen natürlich eine andere Mannschaft in Elversberg hatte. Da waren einfach Spieler, die er jahrelang zusammengestellt hat. Er konnte die Achse selber aufbauen. Jetzt hat er eine Mannschaft vorgesetzt bekommen, wo ein paar Sachen verändert wurden. Ich meine, sie haben im Sommer einen Spieler geholt für 10 Millionen, Bangulan, einen Außenstürmer, wo sie das ganze Budget reingesteckt haben. Sie haben dann Boniface geliehen, einen Mittelstürmer vom Leverkusen. Also sie haben schon viel gemacht, aber die Achse, die glaube ich, eine Mannschaft braucht, benötigt, um einfach auch viele Leihspieler aufzufangen. Sie haben, glaube ich, 7 Leihspieler. Die ist, glaube ich, noch nicht ganz da, wie sie eigentlich da sein sollte.
Ja, das mit der Anzahl der Leihspieler, das musste sich ja auch erst noch entwickeln. Letztes Wort vielleicht zu Bayer Leverkusen. Ja. Ist dort eine Mannschaft schon zusammen oder sind dort schon Spieler zusammen, die wieder diese Stärke entwickeln können, die Bayer im Meisterjahr hatte? Auf Strecke.
Ja, also ich glaube, dass bei Leverkusen gerade ein ganz neuer Prozess durchläuft. Sie haben mit weiter Vorsicht Spieler verpflichtet und haben dieses Jahr, nutzen dieses Jahr oder müssen es nutzen zwangsläufig, um sich zu finden und werden im nächsten Jahr wieder, glaube ich, vorne angreifen. Vielleicht haben sie einen Tick zu viel dann auch Veränderungen herbeigeführt, glaube ich. Es hätten vielleicht auch 1-2 Spieler weniger sein können. Aber grundsätzlich, dafür, was sie geholt haben, kannst du genau sehen, warum sie geholt haben und dass sie im nächsten Jahr dann auch wieder angreifen werden. Ja.
Ganz wichtiger Erfolg auf alle Fälle für Bayer Leverkusen gestern gegen Werder Bremen. Und es gab auch einen ganz wichtigen Erfolg für Borussia Dortmund in der Liga gestern bei Union Berlin nach der Enttäuschung in der Champions League. Und Emre Can ging als, Achtung, Aggressive Leader voran. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, sprechen über Borussia Dortmund. Da ist es übrigens auch so, dass manchmal die Realität in der Tabelle und das, was man so als Gefühl entwickelt, deutlich voneinander abweichen. Denn Borussia Dortmund ist Tabellenzweiter. Sehr solide Markus Gaub in der Liga unterwegs, gestern auch an der Alten Försterei.
Dortmund lässt die Muskeln spielen und feiert beim 3:0 gegen Union Berlin den 12. Saisonsieg. In der 7. Minute Guirassy gefoult von Renault, der verursacht seinen ersten Strafstoß und Emre Can verwandelt den 3. in dieser Saison, 3. Saisontor zur 1:0 Führung nach 10 Minuten. So geht's in die Kabine in der 53. nach Ecke Fabio Silva ist es Nico Schlotterbeck, der das 2:0 erzielt. War ja in der Saison 2021 an Union ausgeliehen. 6 Minuten vor Ende, dann Joe Bellingham für Maxi Bayer und der mit dem Schlusspunkt das 3:0. Dortmund verdienter Sieger, Union hätte vielleicht einen Treffer verdient gehabt. So gibt es die erste Pleite nach 5 ungeschlagenen Spielen für die Unioner. Dortmund jetzt 12 Bundesligaspiele ohne Niederlage.
Heute, wie gesagt, Riesenkompliment. Gegen Tottenham hat man gesagt, Mentalitäten, keine Ahnung was, aber heute war zu 100%, war die Mannschaft da, richtig Männerfußball. Und war nicht immer schön wie immer, aber die Punkte zählen und der Kampf hat heute gezählt.
War das schöner Fußball heute?
Nee, mit Sicherheit nicht. Also, aber gut, letzten Endes, es ist kalt. Du musst dich anpassen. Der Gegner hat jeden Ball langgeschlagen. Du musst auf die zweiten Bälle gehen. Und auch wir als BVB oder egal wer hier spielt, muss den Kampf dieses Spiels dann auch abnehmen. Ja, das war die DNA des heutigen Spiels. Hätten wir heute versucht, nur Fußball zu spielen, glaube ich, wäre das in die Hose gegangen. Und deswegen mussten wir einfach mal zu anderen Mitteln greifen. Aber trotzdem hat die Mannschaft das gut gemacht.
Warum, Leo, zeigt der BVB zwei Gesichter?
Also ich muss... Das habe ich schon oft gesagt, da glaube ich, sind wir beide einer Meinung, weil du vorhin meintest, Didi und ich wären ja nicht immer einer Meinung. Ich verstehe nicht, wie du so kritisch stehen kannst in Teilen. Die haben ein Spiel verloren, ja. Nico hat die komplett stabilisiert. Klar sagst du jetzt in der Champions League, die erste Halbzeit, das war ein Totalausfall. Schwer zu erklären, bis nicht zu erklären. Aber in der Bundesliga hatten sie ja schon eine Verlässlichkeit. Klar, die haben ein paar Mal zu oft unentschieden gespielt. Ich glaube, 6 Mal sind mit die meisten unentschieden in der Liga. Aber früher hättest du gesagt, können sie es auch an einem kalten Abend in Berlin? Ja, können sie. Ja. Also ich sehe es tatsächlich nicht so kritisch, weil ich mir denke, wo kommst du her? Ja. Und ich finde schon, dass Nico da einen sehr, sehr guten Job macht.
Ich kann nur das Beste über die Kovac-Brüder sagen. Ich habe sie mit unserem Manager Bruno Hübner wieder zurück in die Bundesliga geholt. Das war ein Volltreffer für Eintracht Frankfurt. Ernsthaft, beide, sein Bruder auch. Sie nehmen ihren Beruf sehr ernst. Sie sind sehr fokussiert. Sie sind sehr konzentriert. Nur, für sie gilt nur Fußball. Und dieser besondere Charakter der Kovac-Brüder, der färbt sich dann auch ab, wenn sie lange genug mit einer Mannschaft arbeiten. Und dass Borussia Dortmund nicht immer attraktiv spielt, das sieht man ja. Und auch noch sehr wechselhaft ist. Aber was die beiden Jungs dort geleistet haben, ist schon etwas Besonderes, aus einer kriselnden Mannschaft einen klaren Tabellenzweiten zu machen. Und mit dieser Perspektive und auch in der Champions League sind sie ja noch, auch wenn es nicht unter die ersten 8 geht, aber sie sind ja immer noch dabei. Also das.
Jetzt kommt Inter Mailand, das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Didi, und vorangegangen, ich habe ihn eben Aggressive Leader genannt, weil wir ja heute die Anglizismen wieder so wild in der Gegend herumwerfen. ein Bonmot, das Ottmar Hitzfeld übrigens zugerechnet wird, damals über Marc van Bommel, Aggressive Leader. Welchen Anteil hatte Can gestern, du warst ja da, am Erfolg?
Ja, also ich glaube, also gestern, der Wolfi hat mich ja dann gefragt, Man of the Match. Nee, es kommt ja auch aus England, was mir nicht gefällt, weil es ist ein Teamspiel und du brauchst nicht jedes Spiel, also gut, beim Topspiel, sollst du es machen. für mich gibt es kein Man of the Match, weil das ist ein Mannschaftssport. Ja? Und ich war gestern wirklich, also ich habe gern eine Meinung, aber ich konnte Wolfi nichts sagen, weil ich hätte am liebsten alle 11 genommen.
Aber meine Frage lautete explizit, welchen Anteil hat der Emre Can am Erfolg?
Großen Anteil. Die drei hinten haben das super gemacht und er hat ja, den haben sie ja schon abgesungen und seine Zeit bei Dortmund wurde ja schon medial beendet. Ja, und wenn es keinen zum Kritisieren gab, dann gehen wir auf den Can los. Das war ja so die letzten 2-3 Jahre. Und ich muss wirklich, er ist an mir unheimlich gewachsen die letzten 2 Jahre. Stellt sich immer, kommt immer zum Interview, egal wie das Spiel ausgeht und geht voran. Der Grund, warum er jetzt öfter mal nicht gespielt hat, war, weil er anscheinend immer wieder Probleme mit den Adduktoren hat. Aber er ist gestern vorangegangen. Die Szene hat mir nicht so gut gefallen, weil da hat er sich selber in Gefahr gebracht, vom Platz zu fliegen. Deswegen kam er danach runter. Mhm. Aber ich glaube, er steht das, für was die Dortmunder vielleicht die letzten Jahre nicht gestanden haben, und das ist Zuverlässigkeit. Ja, das heißt, du kannst dich immer auf ihn verlassen, wenn er einen Elfmeter schießen darf. Wenn Benze Baini nicht da ist, den schießt er rein.
Und er 12 von 12 in der Bundesliga.
Und du hast mal vorhin gesprochen, weil Herbert gesagt hat über Frankfurt, was dem Frankfurt dann fehlt, ein Rode oder wie ich immer. Ich glaube, er ist einer, der andere besser macht. Und das ist etwas, was Mannschaften leben lässt, was sie besser macht. Ja, dass auch andere die Freiheit haben. Und wie sie gestern gespielt haben. Also ich weiß nicht, wann Union Berlin das letzte Mal über 90 Minuten so beherrscht wurde. Also es war gestern von Start bis Finish war das eine hervorragende Leistung. Er war der Kapitän, er ist vorangegangen und hatte da großen Anteil.
Wie gefällt er Ihnen?
Ich muss sogar sagen, was Didi gesagt hat, die Mannschaftsleistung, auch das ist ja Kovac. Ne? Kovac hat ja immer es geschafft, Mannschaften zu bauen oder zu unterstützen, indem dass sie sich alle füreinander da sind. So. Und ich finde, das merkst du bei Dortmund einfach extrem, dass es einfach eine Truppe ist, die einfach zusammensteht. Und klar, ist ein Can jemand, der dann vorangeht gerade und auch Präsenz hat. Und trotzdem, da bin ich bei Didi, ist, glaube ich, die größte Stärke dieser gerade dieser Mannschaft auch der Zusammenhalt. Und auch das ist halt Kovac, definitiv.
Ja, aber Can ist jemand, der auch Kritik auf sich nimmt, der, wie Didi auch eben sagt, sich immer stellt. Dadurch natürlich in gewisser Form auch Druck von den anderen.
Ich kenne ihn schon als Mannschaftskapitän bei Eintracht Frankfurt. In der U19, oder U17, U16. Er war immer schon Führungsspieler, er war immer Kapitän. Mhm. Und auch die Ernsthaftigkeit ist jetzt nicht ein Supertalent. Und da musst du auch oft hinhalten in der Kritik. Aber er ist voll fokussiert auf Fußball. Und das macht sich dann am Ende bezahlt. Und solche Spieler können einer Mannschaft, können sie zurückführen und können sehr, sehr helfen.
Ein anderer ganz, ganz wichtiger Spieler für Borussia Dortmund ist Nico Schlotterbeck, Julia. Und es wird über seine Zukunft, über seine mögliche Vertragsverlängerung hingebungsvoll diskutiert.
Ja, nichts ist so geheim wie der Zeitplan des Nico Schlotterbeck, hat man das Gefühl. Sein Cheftrainer Nico Kovac, der hat allerdings ein gutes Gefühl, was den gestrigen Torschützen betrifft.
Wir wünschen uns alle, dass er bleibt, denn er ist ein wichtiger Spieler für uns, eine wichtige Person. Er ist die Identifikation dieses Clubs und der Verein wird alles tun, bin ich davon überzeugt, um ihn hier zu halten. Unterm Strich muss er entscheiden, ob ja oder nein, aber mein Gefühl ist ein positives.
Die Kovac-Meinung, die teilt allerdings nicht die Mehrheit unserer User, die heute abgestimmt haben auf unserem skysport.de Instagram-Account. 55% sind der Meinung, Schlotterbeck, da steckt sicherlich noch was dahinter. Nein, er wird nicht über 2027 hinaus verlängern. 45% sind der Meinung, doch, keine Sorge, Schlotti, er bleibt.
Tja, was meint die Runde?
Grundsatzentscheidung des Spielers. Sehe ich die Chance, mit dem BVB Titel zu gewinnen? Das ist sein Anspruch, das muss auch sein Anspruch sein. Ich finde, er hat auch das gute Recht. Ich finde auch, dass er es gut moderiert. Er ist offen, es war transparent, was er gesagt hat. Kannst ihm keinen Vorwurf machen.
Dann hören wir ihn gerade mal. Er hat ja gestern auch zur Situation gesprochen.
Ich habe für mich irgendwann eine Deadline gesetzt, ja. Die werde ich aber nicht sagen.
Nee, ist völlig fair enough.
Aber ja, ich glaube schon, dass ich vor Sommer eine Entscheidung treffen werde, eine Grundsatzentscheidung. Ich habe es gesagt, ich fühle mich wohl. Trotzdem ist es eine schwere Entscheidung, keine leichte. Aber wann ich die treffe, ich bin so ein bisschen ein Bauchmensch und das kommt aus dem Bauch heraus. Ich werde mich irgendwann mit Papa Kevin zusammensetzen und dann werden wir zusammen eine Entscheidung treffen. Und da weiß ich jetzt noch nicht ganz, wie sie ausfällt.
Was ist dein Eindruck, Didi? Wovon macht er seine Entscheidung abhängig?
Also solche Spiele wie gestern helfen natürlich. Can hat gesagt, es war Männerfußball, wo sie spielen wie eine Mannschaft, wo du das Gefühl hast, die sind in der Lage, irgendwann was zu gewinnen. Ja, dieses Jahr wird es nicht der Fall sein, weil die Champions League werden sie nicht gewinnen, glaube ich zumindest. Und dann, wie es Leo sagt, das ist eine Grundsatzentscheidung. Also es ist ja so, die Bayern hatten ja bis vor 20 Jahren Monopol auf deutsche Spieler oder auf Spieler aus der Bundesliga. Jetzt geht ein Havertz direkt nach England und sagt, nee, das heißt, die Spieler gehen ja nicht erst zu Bayern, die gehen dann zum Teil auch direkt nach England. Und ich glaube, dass er einen Riesenmarkt hat. Ich könnte mir vorstellen, dass in England viele oder die meisten Vereine ihn gerne haben wollen. Van Dijk wird nicht jünger, da braucht man irgendwann mal in Liverpool einen. Mein Gefühl ist auch, dass er da bleibt. Wir haben es ja gehört, Upamecano bekommt eine Ausstiegsklausel bei den Bayern, wann auch immer. Wenn die Bayern das machen müssen, dann werden sie Dortmunder auch machen müssen. Kehl hat sich ja, glaube ich, geäußert oder gesagt, hat, ja, das, in Zukunft wird das wahrscheinlich so sein. Ich glaube, dass er nochmal ein Jahr oder zwei verlängern wird. Zwei Jahre mit Ausstiegsklausel 27, möglicherweise 28. Ich glaube, dass wir ihn, wenn er nicht verlängert, wird er wahrscheinlich im Sommer gehen. Also ich würde jetzt mal sagen, Stand heute spielt er nächste Saison noch beim BVB.
Hat er denn einen Markt in England?
Ach ja, einen Markt hat er schon. Trotzdem ist es jetzt kein typischer Premier League-Spieler für mich. Aber ist natürlich die Situation natürlich für einen Verein natürlich eine Katastrophe. Noch ein Jahr Restlaufzeit im Sommer, für einen Spieler ein Traum. Du kannst natürlich jetzt noch die Saison zu Ende spielen, kannst im Sommer in Ruhe gucken, was passiert so auf dem Markt, ne? Was verschiebt sich wie. Also insofern ist natürlich für einen Spieler das Beste passieren kann. Spielst eine super Saison, bist für den Verein erfolgreich und für den Verein natürlich eine Katastrophe. Trotzdem glaube ich auch, da bin ich ein bisschen bei Didi, ich glaube, dass, so wie ich ihn wahrnehme, er schon auch ein emotionaler Mensch ist. Und wenn die Saison so weiterläuft für Dortmund, glaube ich auch, dass er nochmal emotional sich überzeugen lässt und nochmal verlängert mit der Ausstiegsklausel.
Aber warum ist er kein typischer Premier League-Spieler? Er ist ja schon ein sehr physisch starker und stabiler Spieler.
Ja, es kommt auf auch noch so was mit dem Verein, ne? Also schon Pep Guardiola, der würde ihn auf jeden Fall feiern. Ich habe aber bei mir auch Trainer gehabt, die haben dann zum Beispiel erst Mafropanos, der noch kräftiger, noch physischer ist, noch gewaltiger in der Luft ist, genommen, bevorzugt. Ich glaube, also wenn ich verantwortlich wäre, ich hätte ihn auch sofort genommen, weil er einfach ganz viel mitbringt und sehr intelligent ist auf dem Platz und auch ein Spieler ist, der seinen Nebenmann besser macht, durch seine Art Fußball zu lesen. Aber es gibt auch ganz, ganz viele Premier League Trainer, die schauen eher in eine andere Richtung.
Interessant.
Aber Didi, was sollte?
Didi hat so ein bisschen, naja, irritiert
die,
geschaut.
Ja, es gibt ja schon noch welche, die Spieler wollen, die weit schießen und weit köpfen. Also,
ich hatte so einen Trainer.
Ja, nee, also ich weiß das schon. Also 6 von 4, 1,92 und 95 Kilo am besten. Interessante Erscheinungen. Nico
schießt weit und auch sehr genau.
Ja, nein, weil das ist ein, das, er geht ja jetzt nicht nach wo auch immer hin ins Mittelfeld der Premier League. Also wenn er wohin geht, dann geht er zu einem der Top 4 oder 5 Vereine. Da sind die Manchester-Vereine, da ist Chelsea, da ist Liverpool.
Arsenal.
Ja. Da gibt's mit Sicherheit großes Interesse. Ja. Ich war jetzt überrascht, er ist ja, glaube ich, 24.
Das heißt, 25.
Das heißt, den Schritt kann er in ein, zwei Jahren immer noch machen. Und da muss er halt schauen, will er mal ins Ausland, weil es natürlich in Deutschland gibt es dann nur die Bayern, wo er hingehen kann. Ich glaube, dass er noch hier bleibt und dann hat er immer noch Zeit mit 6,27 nach England
26
zu gehen.
26 übrigens.
Aber weshalb sollte ein Spieler von Borussia Dortmund weggehen? Eine Mannschaft, die in der Spitze spielt, die auch Titel holen kann. Die Atmosphäre im Stadion, das ist doch Fußball pur. Und 20 Millionen verdient er da ja auch. Und das spielt doch dann am Ende keine Rolle mehr. Für einen Fußballer muss doch das Herz aufgehen, für Borussia Dortmund zu spielen. Und ich glaube, dass das auch noch ein Kriterium ist. Und ich weiß gar nicht, wie beweglich er ist, um im Ausland zurechtzukommen. Da muss man auch ein bisschen.
Ich habe den Eindruck, dass das Thema Titelgewinnen für ihn schon eine große Rolle spielt. Und da ist die Wahrscheinlichkeit bei den Bayern einfach größer als bei Borussia Dortmund. Oder wäre sie?
Aber ein großes Thema ist auch für Spieler immer Champions League. Champions League ist in der Liga Titel zu gewinnen, das ist eine. Aber Champions League zu spielen ist für jeden Spieler das Nonplusultra. Wenn du halt guckst, dass du in der Champions League gerade 5 englische Vereine hast und vielleicht auch die Titel gewinnen kannst mit einer der englischen Mannschaften, dann ist für mich ganz klar, wo der Reiz ist für die Spieler. Es ist nicht das Geld, da gebe ich dir recht.
Und ich glaube schon, 26 ist ja übrigens, wie du gesagt hast, das ist ja jetzt ein Alter, wo du wirklich guckst. Ne? Der nächste Vertrag muss sitzen. Und ich bin 100% bei dir. Also ich habe es ja eingangs auch gesagt. Sein Anspruch muss ja sein, und logischerweise ist das sein Anspruch, dass er irgendwann mal irgendwas blechern
lässt. Aber gilt der Satz noch, der nächste Vertrag muss sitzen. Das gab es ja zu Didis Zeiten oder sonst etwas, weil man eine Summe verdiente, die noch lange nicht dazu führte.
Ich meine ausgesucht. Mit der Chance auf Titel.
Aber ja gut, okay. Denn wirtschaftlich muss man sich doch
überhaupt gar keine Gedanken. Das Monetäre ist nicht mehr das Thema bei den Jungs. Aber Champions League, Titelgewinn, das ist definitiv ein Thema.
Ja. Ja, also was ich beeindruckend finde, ist, er lässt sich überhaupt nicht davon aus der Ruhe bringen. Er spielt sehr, sehr stabil. Und das Thema Innenverteidigung beschäftigt Borussia Dortmund im Moment auch. Denn Anselmino, haben wir jetzt gehört und auch gemeldet, muss zurück zu Chelsea. Also Chelsea holt ihn. Das heißt, der BVB muss jetzt eine Vakanz in der Innenverteidigung füllen.
Ja, sie haben wahrscheinlich eine Klausel gehabt, dass sie ihn wieder zurückholen können, wann immer sie wollen, dann im Fenster. Was für Dortmund natürlich bedeutet, dass sie jetzt noch was machen müssen. Ja.
Also er wird gegen Inter schon nicht mehr spielen. Ne? HSV hat das bei Vuskovic, den du jetzt am Freitag gesehen hast, übrigens auch für den Fall, dass Tottenham zu viele Verletzte hätte, dürften sie den zurückholen. 12. Bitte?
Ich weiß nicht, was da drin steht.
Die haben
keine Spieler mehr.
Ja. So offen, weil du das mit den Leihverträgen angesprochen hast. Vielleicht ist es auch spannend, vielleicht wollen die jemanden abgeben und müssen dafür auch einen Leihspieler zurückholen. Ne? Ich habe jetzt nicht alle Zahlen im Kopf. Aber
Klar, mit Straßburg auch.
Definitiv ein Thema sein. Ja.
Eine Sache noch fast abschließend. In der Premier League, das war auch bei Ihnen dann der Fall, gibt es ja dieses Modell, dass die Trainer sozusagen auch die Manager sind. Oft das letzte Wort haben. Als Sie geholt wurden, hat man Ihnen gesagt, wir wollen es so ein bisschen ändern, das soll der Manager machen. War das in der Praxis dann auch so oder nicht?
Nein, leider nicht. Ich hätte es mir gewünscht. Nee, es war schon eine kleine witzige Story dafür. Ich wurde geholt und ich habe mir dann extra auch eine Klausel einbauen lassen beim Vertrag, dass ich das letzte Wort bei Transfers habe. Und bin dann zu West Ham gekommen und dann hat eigentlich mal am zweiten Arbeitstag der damalige Trainer, der Moyes, mir gesagt, er hätte auch so eine Klausel in seinem Vertrag. Und dann saßen wir zusammen, haben sich hingeschüttelt und gesagt, okay, dann müssen wir gucken, was wir machen. Und dann mussten wir dem Owner klären, wie wir es letztendlich dann weiterführen. Ja.
Und wie ist es dann ausgegangen?
Ja, jeder hatte so seine Schüsse frei, sagen wir mal. Und dann konnte der Trainer seine Spieler abzuholen und ich ihn auch. Und hat dann zum Schluss nicht geklappt. Aber
ja, klingt ja so, als wäre das schwer zueinander zu bringen.
Ja, super schwer. Deswegen, also die Konstellation in England ist schon, muss man sich als deutscher Sportdirektor schon einfach sehr umstellen, weil die Trainerrolle schon ein anderes als hier.
Würde Sie die Bundesliga reizen?
Immer, klar. Ist die Heimat. Ich finde die Liga immer noch super spannend, keine Frage.
So, und spannend ist auch das, was Yannick mitgebracht hat. Das zweite Spiel, Freiburg gegen Köln.
Was darf ich denn verraten, Patrick?
Das musst du entscheiden. Du musst jetzt, wir richten uns ganz nach dir.
Okay, pass auf. Es gibt Tore.
Ja.
Also Freiburg führt tatsächlich, Hinspiel haben wir in Erinnerung, hat der FC 4-1 gewonnen. Erstes Bundesliga-Tor von El Mala. Der ist inzwischen eingewechselt. Also Köln hat den Top-Joker auf dem Platz. Hat ja schon viele Tore von der Bank gemacht. Also 10 an der Zahl. El Mala allein 4. Der FC liegt noch hinten, aber es läuft noch die Nachspielzeit. Auflösung dann gleich, XXL Highlights, das ganze Spiel inklusive Endergebnis. Also es scheint aber, dass Freiburg heute gewinnen könnte.
Konjunktiv noch. Nicht verraten, ne? Genau. Aber dann lohnt es sich auf alle Fälle einzuschalten. Wir haben noch ein Minütchen. Es gibt mir die Chance, Herbert noch einmal zu fragen, was denn in Hamburg so los ist. Behält dieser Standort zwei Bundesligisten auch in der neuen Saison?
Also ich glaube, dass der HSV Punkt für Punkt holt und dass er im unteren Bereich doch sich verfestigt, aber dass er es schafft, mindestens zwei, aber hauptsächlich auch drei Vereine hinter sich zu lassen. Bei St. Pauli.
Worauf gründet diese Hoffnung?
Ja, das Gesamtbild. Das Gesamtbild, was ich bisher gesehen habe, die drei oder vier Spiele mit 0-0, das ist auch ein Qualitätsmerkmal, wenn man im Abstiegskampf ist. Und bei St. Pauli sehe ich die Qualität nicht, um die Klasse halten zu können.
Heißt konkret, du glaubst, St. Pauli steigt ab?
Ja, glaube ich. Ja. Ja. Oh, denn das Spiel auch zu Hause gegen den HSV, das hab ich gesehen. Und sie hatten keine Möglichkeiten. Sie haben eigentlich praktisch chancenlos agiert, auch wenn es 0-0 ausgegangen ist. Und das ist ein Indiz dafür, dass es ganz, ganz schwer wird. Du musst Punkte zu Hause holen im Abstiegskampf, sonst reicht es nicht.
Also wir haben Klartext bestellt und wir haben Klartext bekommen. Ja, Herbert, ja. Dankeschön. Danke an die Runde. Und ich verweise, Yannick hat es ja eben auch schon gemacht, auf die XXL-Highlights. Viel Spaß dabei. Schönen Sonntagabend noch. Tschüss und auf Wiedersehen.